RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 12. Februar 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Vorgelesen von Nunung Nursia. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident besichtigte den Schnellstraßenbau in Lampung auf Sumatra. Das 10. Wirtschaftspaket wird die Wirtschaftsoligarchie schneiden. Botschafter der Europäischen Union sagte, Indonesien ist ein interessanter Markt. Bilaterales Treffen zwischen Indonesien und Thailand. Indonesiens Thema bei der ASEAN-US-Gipfelkonferenz. Heute ernannte Präsident im Staatspalast 7 neue Gouverneur und Vizegouverneur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo besichtigte am Donnerstag, 11. Februar, in Lampung auf Sumatra den Bau von einer Schnellstraße, die Städte Bakauheni und Terbanggi Besar verbinden wird, nachdem Jokowi die Erklärungen von dem Generaldirektor für Brücke und Straßenbau bekam und den Bau der Schnellstraße direkt sah, bewertete Präsident, dass die Realisierung des Schnellstraßenbaus sehr schnell sei. Bis jetzt wurde 7,8 Kilometer Schnellstraße gebaut. Das indonesische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau plan, während der diesjährigen islamischen Feiertage Idul Fitri ein Teil der Schnellstraße zu öffnen. Nachdem Präsident die Fortschritte sah, ist er optimistisch, dass das Ministerium für öffentliche Arbeiten diesen Plan verwirklichen kann. Bei der Gelegenheit betonte Präsident Jokowi die Schnellstraße Bakauheni Terbanggi Besar als ein Teil von dem Straßennetz Trans Sumatra sehr wichtig sei. Der Bau dieser Schnellstraße mit der Länge von 140 Kilometer sei ein Beweis für den Infrastrukturbau in Indonesien, sagte Jokowi weiter. Die indonesische Regierung hat gestern das 10. Wirtschaftspaket bekannt gemacht. Der indonesische Koordinierungsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, erklärte, dass das 10. Wirtschaftspaket auf die Umformung der Investitionsnegativliste DNI sich konzentriere. Die ausländischen Investitionen werden nur auf einige Sektoren fokussieren. Der Kabinettssekretär Pramono Anung erklärte gestern im Presidentschaftspalast in Jakarta vor der Presse, dass das 10. Wirtschaftspaket dazu diene, die nationale Wirtschaftskette zu schneiden, die zuvor nur von einigen bestimmten Gruppen genossen wurde. Pramono Anung nahm die indonesische Filmindustrie als Beispiel, die nur von 3 bis 4 Firmen beherrscht wird. In dem zehnten Wirtschaftspaket steht es, dass die indonesische Filmindustrie 100% offen für die ausländischen Investitionen sei. Es sei sehr zu hoffen, dass die indonesische Filmindustrie durch dieses Wirtschaftspaket sich ändern werde, sagte Pramono Anung weiter. Der Botschafter der Europäischen Union für Indonesien und Brunei Darussalam, Vincent Guerin, brachte zum Ausdruck, dass Indonesien interessanter Markt sei. Die Handelsbilanz zwischen Indonesien und der Europäischen Union 5 Milliarden Euro erreiche und Indonesien dabei einen Überschuss erhalte. Bei dem Treffen mit dem Vorsitzenden des indonesischen Parlaments, Zulkifli Hasan, am Donnerstag in Jakarta, brachte Vincent Guerin seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien einen offenen Markt für die Investitionen aus Europa werde und mit Europa die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handels-, Sozial- und kulturelle Gespräche zu führen werde. Zulkifli Hasan rief die Uni europäischen Länder auf, keine Sorgen darum sich zu machen, um in Indonesien zu investieren. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und der thailändische Außenminister Don Pramudwinai führten am Donnerstag, 11. Februar in Jakarta ein bilaterales Treffen durch. Dabei haben sie drei Hauptfragen, unter anderem die Senkung der Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder im Jahre 2015 erörtert. Im Jahre 2015 erreichte die Wirtschaftszusammenarbeit zwischen Indonesien und Thailand nur 12 Milliarden US-Dollar. Dies teilte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armanata Kristiawanasir am Donnerstag in Jakarta der Presse mit.
Ada tiga hal yang utama yang dibahas.
Es gibt drei Hauptfragen, die erörtert wurden. In Bezug auf die Wirtschaftszusammenarbeit, wie sollen wir die Wirtschaftszusammenarbeit steigern? Thailand ist nicht nur unser Nachbarland, aber auch der Handelspartner Indonesiens. Thailand ist der 11. größte Investor in Indonesien. Deshalb ist Thailand sehr wichtig. Und wir sehen einen besorgniserregenden Trend, da der Handel zwischen Indonesien und Thailand im Jahre 2015 abgesunken ist. Armanata Kristiawanasir sagte weiter, dass Außenministerin Marsudi und thailändischer Außenminister Don Pramudwinai die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der transnationalen organisierten Kriminalität wie Drogenhandel, Terrorismus, illegale Einwanderer und irreguläre Einwanderer auch erörtert haben. Außerdem diskutierten sie auch die Beschleunigung der Verhandlungen über die maritime Grenze beider Länder. Bei der Gelegenheit teilte Ministerin Marsudi dem Außenminister Don Pramudwinai mit, dass die indonesische Regierung bei der thailändischen Regierung für die Rücksenkung von 14 Orang-Utans sie bedanke. Im November 2015 wurden 14 Orang-Utans aus Indonesien nach Thailand geschmuggelt. Außerdem übergab Ministerin Marsudi ihrem Amtskollegen die offizielle Einladung für die thailändische Regierung, um im März 2016 in Jakarta an der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC teilzunehmen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird den Präsidenten Joko Widodo begleiten, um den ASEAN-US-Gipfelkonferenz beizuwohnen. Diese Gipfelkonferenz wird am 15. und 16. Februar 2016 in Sunnyland, Kalifornien, den USA stattfinden. Der Direktor für den Gesprächspartner und irregionale Zusammenarbeit in dem Generaldirektorat für ASEAN-Zusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Dery Aman, erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Regierung das Thema über die Partnerschaft für den Frieden und den Wohlstand zu der ASEAN-US-Gipfelkonferenz bringen werde. Dery Aman hofft, dass die Erörterung dieses Themas nützlich für die Region sein werde. Das Thema, das Indonesien bringen wird, ist die Partnerschaft für den Frieden und den Wohlstand. Die internationale Gemeinschaft wissen, dass Indonesien der Leiter von ASEAN ist. Wir sollten deshalb in vorne stehen und die Erörterungen beeinflussen, damit die Erörterungen für die Region, vor allem für Indonesien, nützlich sein werden. Dery Aman sagte, dass Präsident Joko Widodo und die Staatsoberhäupter der anderen ASEAN-Länder verschiedene gegenwärtige Fragen wie Politik, die Sicherheit zwischen den ASEAN-Ländern, die Verstärkung der digitalen Wirtschaftszusammenarbeit und die Bekämpfung des Terrorismus erörtern werden. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat den indonesischen Präsidenten Joko Widodo gezeigt, um die Diskussion über den Terrorismus zu leiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo ernannte heute im Merdeka Palace in Jakarta 7 Gouverneur und 7 Vizegouverneur. Es sind unter anderem der Gouverneur und Vizegouverneur von West Sumatra, Irwan Prayitno und Nasrul Abid, der Gouverneur und Vizegouverneur von der Inselgruppe Provinz Riau, Muhammad Sani und Nurdin Basirun, der Gouverneur und Vizegouverneur von Jambi, Zumi Zola und Fahrori Umar, der Gouverneur und Vizegouverneur von Bengkulu, Ridwan Mukti und Rohidin Mer Shah, der Gouverneur und Vizegouverneur von Sud Kalimantan, Sahri Bin Nur und Rusti Resnawan, der Gouverneur und Vizegouverneur von Nord Kalimantan, Irianto Basire und Udin Hyanggio, und der Gouverneur und Vizegouverneur von Nord Sulawesi, Oli Dondo Kambe und Stephen Octavianus Kandau. Sie wurden bei der gleichzeitigen Durchführung der regionalen Oberhauptwahlen am 9. Dezember 2015 gewählt. Der indonesische Innenminister Cahyokumolo sagte am Freitag in Jakarta, dass die Ernennung von 202 Bürgermeister und Bezirksleiter am 15. Februar 2016 stattfinden werde. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.260,90 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.764,56 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.658 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Das Erdbeben in Taiwan. In der Nacht auf Samstag hatte ein Erdbeben der Stärke 6,4 den Süden Taiwans erschüttert. Danach tauchten Fotos auf, die zeigten, dass Löcher im Betongeriebe des Gebäudes in Plastikkanistern und Schaum aufgefüllt worden waren. In der 2-Millionen-Metropole Tainan waren nach dem Beben 10 Gebäude teilweise eingestürzt, doch nur das Wei Kwan-Gebäude lag vollkommen im Trümmern. Über 500 Menschen wurden verletzt, 350 Menschen konnten lebend geborgen werden. Die Zahl der Todesopfer ist 3 Tage nach dem Erdbeben auf 41 gestiegen. Mehr als 100 Menschen werden noch vermisst. Taiwan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Weil die Insel in der Nähe einer Bruchstelle zweier tektonischer Platten liegt. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,6 waren im September 1999 geschätzt 2.400 Menschen ums Leben gekommen. Im Juni 2013 starben 4 Menschen bei einem Beben der Stärke 6,3. 5 Tage nach dem Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der geborgenen Todesopfer auf 7,60 gestiegen. Noch vermisst wurden 57 Menschen in einem eingestürzten 16-stöckigen Haus in der südtaiwanesischen Stadt Tainan, wie örtliche Medien unter Hinweis auf die Behörden berichteten. die Bergungsarbeiten kamen nur langsam voran. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwand mit jeder Stunde. Am Donnerstag wurde noch ein Pudel lebend geborgen. Die Behörden vermuten Putsch am Bau als Ursache dafür, dass das Wohnhaus bei dem Beben der Stärke 6,4 am Samstag umgestürzt war, während andere in der Nachbarschaft nahezu unbeschädigt stehen geblieben waren. Allein 65 Menschen kamen in dem Haus ums Leben. Drei frühere Manager der inzwischen aufgelösten Baufirma wurden festgenommen. Auch gab es Vorwürfe gegen den Eigentümer, der vor 7 Jahren in den unteren Stockwerken Wände und Pfeiler herausgenommen haben soll, um größere Räume vermieten zu können. In der Nacht zum Samstag hat ein heftiges Erdbeben den Süden Taiwans erschüttert. Mehrere Wohngebäude in der Stadt Tainan stürzten ein. Das 16-stöckige Wai Kwan Ho Haus kippte komplett um. Dabei kamen mindestens 9 Menschen ums Leben, darunter ein 10 Tage altes Baby und 2 weitere Kinder. Nun wurde der Verdacht auf, dass beim Bau des Hauses geputscht wurde. Taiwan-Innenminister Chen Wei-jian kündigte eine Untersuchung an. In dem Hochhauskomplex lebten den Behörden zufolge 256 Bewohner in fast 100 Wohnungen. Taiwans Innenminister sagte aber, dass sich zum Zeitpunkt des Bebens noch mehr Menschen als sonst in dem Haus aufgehalten haben können. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS 39 Kilometer nordöstlich der Hafenstadt Kaohsiung. Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik teilte mit, es bestehe keine Gefahr einer Riesenwelle. Taiwan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert, weil die Insel in der Nähe einer Bruchstelle zweier tektonischer Platten liegt. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,6 waren im September 1999 rund 2400 Menschen ums Leben gekommen. Im Juni 2013 starben 4 Menschen bei einem Beben der Stärke 6,3. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am 12. Februar statt. Wir beginnen mit dem 12. Februar 1912, wo die letzte Monarchie in China, der Dynastie Qing, beendete. Die Frustration der Eliten und des Volkes Chinas durch die Ablehnung der Dynastie Qing zur Reform und die Schwäche des Königreiches gegen das politische Manöver anderer Länder hat die Revolution gegen die Regierung des Königreiches hervorgerufen. Mit den Meinungen und Ideen von Dr. Sun Yat-sen wurde die Revolution mit dem Wunsch zur Abschaffung des Königreichssystems und zur Anwendung des Systems der Republik in China beendet. Schließlich dankt der letzte Kaiser Qing, Kaiser Xuantong oder Puzi am 12. Februar 2013 durch die Revolution Qinghai ab. Am 12. März wurde die Republik Chinas mit dem ersten Präsidenten Sun Yat-sen gegründet. Am 12. Februar 1946 beendete di operation Deadlight. Di operation Deadlight wa eine militärische Operation der britischen Royal Navy und der polnischen Marine zur Versenkung übergebener deutscher U-Boote nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht wurden bis Ende 1945 etwa 155 fahrbereite deutsche U-Boote demunitioniert. Rund 40 Boote wurden von den Siegern übernommen. Die übrigen 115 deutschen U-Boote wurden während der Operation Deadlight von britischen U-Booten in die Zielgebiete Umalinhead, Blade for Land und Story Insel geschleppt und dort versenkt. Mehrere U-Boote gingen wegen schwerer See oder gerissener Schlepptrossen bereits auf dem Weg verloren. Die Versenkungsaktion begann am Dienstag, 27. November 1945 und endete am 12. Februar 1946 um 10 Uhr mit der Versenkung von U-3514. Die Versenkungsorte der U-Boote sind ein beliebtes Ziel von Profitauchern und wurden bereits mehrfach betaucht. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 12. Februar 2002, wo die Sitzung Slobodan Milosevic im UN-Gericht des Kriegsverbrechens in Den Haag begann. Slobodan Milosevic war ein kommunistischer und später sozialistischer serbischer Politiker. Er war Parteivorsitzender des Bundes der Kommunisten Serbiens, Präsident Serbiens und Jugoslawiens. Von 1997 bis 2000 war er als Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien tätig. Besonders in seiner letzten Regierungszeit setzte sich das Staatsoberhaupt für die nationalistische Idee ein und vertrat vehement die Interessen der Serben im ehemaligen Jugoslawien. Er erkannte den Autonomiestatus der Albaner ab, unterdrückte sie und ließ sie vertreiben. Im Zusammenhang mit dem Bosnisch-Kroatischen Krieg wurde Slobodan Milosevic unter anderem der Vorwurf der gewaltsamen Massendeportation, Masseninhaftierung und Völkermord gemacht. Der ehemalige Diktator wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und musste sie wegen dieser und weiterer Vorwürfe vor dem Internationalen Tribunal für Verbrechen im früheren Jugoslawien verantworten. Am 11. März 2006 begann Slobodan Milosevic einen Selbstmord im Gefängnis in Den Haag, den Niederlanden, im Alter von 64 Jahren. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet
de.voi.co.id heureun.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Indonesische Regierung benennt 7 Strategien für den E-Commerce. Die indonesische Regierung benenne 7 strategische Bereiche im Sektor des E-Commerce. Zu den Bereichen gehörten die Logistik, Finanzierung, Verbraucherschutz, Kommunikationsinfrastruktur, Steuer, Ausbildung und Cybersicherheit. Für diese 7 strategischen Bereiche wurden nun 30 Maßnahmen eingeführt, die von Ministerien und Instituten aufgrund des hohen industriellen Bedarfs entwickelt worden waren. Der Minister für Kommunikation und Informatika, Rudiantara, sagte dies vorgestern nach seiner Teilnahme an der Koordinationssitzung zur Erörterung dieses Programms. Diese Sitzung wurde vom koordinierenden Wirtschaftsminister Darmin Nasution geleitet. Alle betroffenen Ministerien und Institute wurden zu dieser Sitzung eingeladen. Rudiantara sagte dazu weiter, der Hauptaugenmerk der Regierung liege im Bereich Internethandel auf der Finanzierung. Dafür werde Indonesien eine Behörde für öffentliche Dienstleistung gründen, die Senkung oder Subventionen der Regierung gewähren kann, das Kreditsystem für Kleinhandel optimalisiert und das Investitionskapital aufnimmt. Zuvor veröffentlichte die Behörde für Finanzdienstleistung für Vorschriften für die Aufnahme des Kapitals über das Kapitalgeber. Dies fördere die Firmen, die in dem Sektor der Kreativwirtschaft und des Internetgeschäftes investieren wollen. Minister Rudiantara zufolge werde die Regierung fortlaufend evaluieren, ob diese 4 Vorschriften die Finanzierung des E-Commerce in Indonesien wirklich erleichtern können. Zum Thema Finanzierung sagte der Leiter der Behörde für Kreativwirtschaft, Triawan Munaf, dass die Regierung der Schwammfinanzierung des öffentlichen Fonds zustimme, die momentan für die Finanzierung von E-Commerce-Pionieren genutzt werde. Neben der Finanzierung erhalte auch der Verbraucherschutz eine große Aufmerksamkeit, sagte Triawan Munaf weiter. Das Vertrauen der Verbraucher könne durch den Schutz der Unternehmer, die Erleichterung der Registrierung des E-Commerce-Geschäftes und die Entwicklung des nationalen Zahlungstools PNG gestärkt werden. PNG nutze das Zahlungssystem des in Indonesien genutzten Geldautomaten ATM, des Mobile Banking und des Internet Banking. Der Leiter des Verbandes des Indonesischen E-Commerce, Daniel Tumiwa, begrüßt den E-Commerce-Plan, der mit den Wünschen des Verbandes übereinstimme. Ihm zufolge gebe es allerdings noch einige Punkte, wie unter anderem Arbeitskräfte und Investitionsanreize, die verbessert werden sollten. Das war Im Blickpunkt.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz Ostjava zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, am 24. Januar wurde das Dorf Lawas Maspati in der Provinz Ostjava als Touristendorf von der Bürgermeisterin von Surabaya, Triwis Maharini, und dem Direktor für Arbeitskräfte und Öffentlichkeit der Hafengesellschaft 3, Pelindo 3, Toto Helianto eingeweiht. Das Dorf Lawas Maspati bietet die Geschichte von Surabaya während der Kolonialherrschaft an. Die historischen Gebäude, die immer noch erhalten sind, sind eine Anziehungskraft dieses Dorfes. Die Einweihung dieses Dorfes wurde von Pelindo III gefordert. Pelindo III wird in diesem Zusammenhang den Touristen der internationalen Seereise dieses Dorf Lawas Maspati vorstellen. Die ausländischen Touristen, die im Terminal der Pasajire Gapura Surya Nusantara, dem Hafen Tanjung Perak Surabaya, ankommen, werden gewöhnlich das Touristendorf besuchen. Liebe Zuhörer, das Dorf Lawas Maspati liegt im Distrikt Bubutan in der Stadt Surabaya. Es besteht aus drei Nachbargruppen. In diesem Dorf wohnen etwa 350 Familien. Sie sind größtenteils die Familien der Kämpfer der indonesischen Unabhängigkeit, vor allem während des Kampfes am 10. November. Daher findet man in diesem Dorf noch viele echte alte Gebäude von Surabaya, in denen die Familien der Kämpfer wohnen. Eines dieser Gebäude gehört Raden Sumo Muharjo, dem Kämpfer vom Palas Surakarta. Man nennt ihn Doro Mantri. Es gibt dort auch die Grundschule Onkoloro, die Schulzeit. Diese Grundschule dauert nur 2 Jahre. Diese Art Schule gibt es in allen Dörfern. Die Erziehung in dieser Grundschule hat nur zum Ziel, das Analphabetentum zu bekämpfen und die Schüler in Rechnen zu unterrichten. Die Leitsprache ist die jeweilige Sprache der Region. In Lawas Maspati findet man auch ein Gebäude, das als Hauptquartier der Truppe im Jahre 1907 gebaut wurde. Es gibt auch verschiedene historische Waren, die von den Familien der Kämpfer aufbewahrt worden sind. Die Bevölkerung des Dorfes Lawas Maspati hat ein Sondertourismuspaket für Sonntag und Montag gemacht. Die Touristengruppen, die mindestens 15 Personen umfassen, müssen 2 Millionen Rupiah für das komplette Besuchspaket bezahlen. Man bietet ebenso ein persönliches Paket an. Es gibt 4 Reiseführer in diesem Dorf. Sie können in den Durchgängen des Dorfes laufen. Man kann mit Autos nicht in diese Durchgänge fahren. Die Besucher können dort historische Gebäude sehen. Außerdem können sie die Aktivitäten der dortigen Bevölkerung, wie unter anderem die Wiederverarbeitung der Abfälle und des Abwassers, besichtigen. Sie können auch die Herstellung hervorragender Produkte in diesem Dorf, wie zum Beispiel des Sirups der Passionfrucht und des traditionellen Getränks Cincau sowie die Herstellung verschiedener Handwerksarbeiten erlernen. Es gibt dort auch verschiedene Mitbringsel zu kaufen. Musik. Libucura di Ain Wayung des Touristen Dovers Lawas Maspati Becahnet di Dufurung des Festivals des Lawas Maspati Dovers 2016 Es Wude Sepp Stanley Wunde Dortigen Bevölkerung Dufgefut Dabei wurden verschiedene kulturelle Attraktionen gezeigt, wie unter anderem traditionelle Spiele und den lokalen kulinarischen Markt. Es gibt auch traditionelle Musikvorführungen, die von den Kindern des Dorfes Lawas Maspati gezeigt wurden. Die Musikinstrumente sind sehr einfach, unter anderem Gebrochtone. Am Abend wurden auch die Kroncongmusik und das traditionelle Theater Ludruk vorgeführt. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über das Dorf Lawas Maspati. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen das Fischfangsgerät Bumbu vor. Der Beitrag wird von Sri Unen übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die indonesische Gesellschaft vor allem die Fischer haben unterschiedliche Methoden, um Fische zu fangen. Zum Fischfang benutzt man seine Hand, Netze, Speere, Reusen und so weiter. Diese werden nicht nur für die Fische, sondern auch für andere Meerestiere eingesetzt. In der Tat gibt es eine Beziehung zwischen der Effektivität der Fischfangmethode und dem Wissen über die Fische und deren Verhalten, wie die Migration der Fische, ihre Nahrungssuche und deren Lebensraum. Der erfolgreiche Fischfang ist auch davon abhängig. Der Fischfang ist eine der ältesten von Menschen ausgeübten Aktivitäten auf der Welt. Nach Gesichtsforschungen hat vor 100.000 Jahren der Volksstamm der Neandertaler den Fischfang nur mit dem Hand durchgeführt. Im Laufe der Zeit hat sie die Methode zum Fischfang weiterentwickelt und die Fischer benutzten verschiedene traditionelle Fischfanggeräte aus Holz, Knochen und Horn. Liebe Hörerinnen und Hörer, die indonesischen Fischer haben eine eigene Methode. Wenn sie Indonesien besucht haben, haben sie möglicherweise die Fischer beim Fischfang direkt gesehen. Sie fangen die Fische im Meer oder im Fischteich mit Netzen und Angelgeräten. Darüber hinaus benutzen sie auch ein traditionelles Fischfanggerät namens Bubu. Bubu ist statisch und ähnelt einem Käfig und einer Falle, in dem die Fische sehr einfach hineingelangen. Es ist sehr schwierig für die Fische, da wieder herauszukommen. Bubu kann in den Meeresboden, auf den Meeresspiegel und in den Fluss mit starker Strömung sowie auf das Ebbe- und Flutgebiet gelegt werden. Seine Form ist vielfältig und zwar bildet es ein Viereck, Trapez oder Kegel. Das Bubu-Fanggerät wird aus verschiedenen Stoffen wie Fadenstoff, Draht, Rattan und Bambus hergestellt. Die Form des Bubus ist von dem Fischfangziel, aber auch von den Gewohnheiten und den Kenntnissen der Fischer abhängig. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Einsatz des Bubus verwendet man andere Fische als Köder, sodass die Fische in den Käfig hineinkommen und der Köder zu sich nehmen. Die Fische haben dann Schwierigkeiten, wieder aus dem Bubu herauszukommen und bleiben letztendlich dort gefangen. Anfangs wurde das Bubu in Süßwassergebieten wie Flüsse, Bewässerungen und Sumpfgebiete gelegt. Aber jetzt ist das Bubu auch im Meer vorhanden. Die Tradition zum Fischfang mit dem Bubu wird in einem Tanz namens Bubu-Tanz von der Provinz Bengkulu auf Sumatera dargestellt. Die Tänzer bringen dabei das Bubu mit. Es geht beim Tanz um das Leben der Bewohner von Bengkulu, die sich mit dem Meer beschäftigen. Die Bewohner in dieser Provinz benutzen das umweltfreundliche Fischfanggerät. Dieser Tanz hat die Botschaft, dass die Menschen von den vorhandenen Naturressourcen profitieren können, aber dies muss auf gutem Wege durchgeführt, damit die Naturbilanz weiter gut bewahrt bleibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm möchten wir Ihnen die Dangdut-Sängerin Saskia vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Musikprogramms hören Sie ein Lied von Saskia mit dem Titel Bang Jono. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, als Dangdut-Sängerin hat Saskia Gotik den Mut bei ihrem Auftritt auf der Bühne. Diese hübsche Sängerin, die am 27. April 1990 in Bekasi, West-Java geboren ist, hat den Ursprungsnamen Surkiani. Durch ihr erstes Single Satu Jam Saja oder auf Deutsch Nur eine Stunde wurde ihre Anwesenheit in der indonesischen Dangdut-Musikindustrie berücksichtigt. Dieses Lied konnte sofort alle Koplo-Dangdut-Liebhaber in Indonesien hypnotieren. Satu Jam Saja, Satu Jam Saja, Aku Sayang Jantungku Deg-Degan, Nur eine Stunde, Nur eine Stunde, Ich liebe dich, Mein Herz klopft. Das ist ein kurzes Stück der Lyrik von Saskias Lied. Das Lied hat ihren Namen in der Dangdut-Musikindustrie populär gemacht. Liebe Zuhörer, bevor wir Sie weiter kennenlernen, hören Sie ein Lied von Saskia mit dem Titel Satu Jam Saja oder auf Deutsch Nur eine Stunde. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, seit Kindheit war Saskia schon daran interessiert, zu singen. Aber sie konnte ihren Traum professionell realisieren, wenn sie in die Mittelschule ging. Sie nahm an verschiedenen Gesangwettbewerben teil, sodass sie regulär auf der Bühne von einem Café zu anderem Café singen konnte, ihren Traum als Sängerin zu realisieren. Wegen ihrem Job musste sie zwischen dem Lernen in der Schule und Singen auswählen. Dann entschied sie, ihre Singen-Karriere zu vertiefen. Im Jahr 2011 hatte sie eine Chance, ihr erster Single Satu Jam oder eine Stunde zu veröffentlichen. Später hat sie ihr zweites Single Ajari Aku Tuhan oder Lehren mich Gott veröffentlicht. Liebe Zuhörer des Dimensions, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei Lieder von Saskia Gotik mit dem Titel Cintaku Karena Allah oder auf Deutsch Meine Liebe wegen des Gottes und Ajari Aku Tuhan oder auf Deutsch Lehren mich Gott. Viel Spaß beim Zuhören, auf Wiederhören.
Kita akan kembali kepada Allah.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.